Ich habe alle Star Trek Serien gesehen. Wirklich. Alle. Erst im Fernsehen, später beim Streaming-Anbieter. Ich erinnere mich an Freitagabend mit 18. Da war ich beim Hallentraining in der Leichtathletik und auf dem Rückweg habe ich mir eine Pizza Speziale im Supermarkt geholt. Und dann saß ich am Wohnzimmertisch, wenn um 20.15 Uhr Star Trek Voyager lief. Großartig. Ich würde euch gerne erzählen, dass das idealistische Gründe hatte. Dass ich die positive Zukunftsvision der Serie mochte oder dass ich ein technikbegeisterter Nerd war. Ehrlich gesagt war ich einfach 18 und da wurde mit Phasern geschossen, Photonentorpedos explodierten und irgendwo dazwischen bretterten sie mit Warp-Geschwindigkeit durchs Weltall. Immer wenn bei Star Trek eine Krise passiert, fallen die Transporter aus. Immer. Oh, ein Sturm auf dem Planeten. Mist, die Transporter sind ausgefallen. Die Ruinen, die wir untersuchen wollten, sind doch nicht ausgestorben oder ungefährlich. Ups, Transporter ausgefallen. Ich hätte nach dem dritten Mal irgendwie darauf geachtet, dass es einen Backup-Plan gibt. Oder dass der Angestellte, der die Transporter überwacht, durchgehend darauf achtet, ob sie funktional sind, nicht erst, wenn alle in Lebensgefahr sind. Der steht ja auch sonst eh nur rum. Egal. In diesen Situationen und Krisen steigt der Druck. Der Captain ruft dann den Chefingenieur an und fragt, wann sie wieder mit vollem Antrieb rechnen können. Oder die Transporter funktionieren. Der sagt dann 3 Stunden. Und der Captain sagt, sie haben eine. Ende des Gesprächs. Und am Ende klappt es dann auch immer. In einer wundervollen Folge passiert genau das. Captain Janeway steht vor ihrer Ingenieurin und fragt, wie lange sie braucht, um den Antrieb wieder funktionsfähig zu kriegen. Die sagt, 2 Stunden. Der Captain erwidert, sie haben eine. Dreht sich um und will gehen. Da ruft ihr die Chefingenieurin hinterher, nein, wenn ich sage 2, dann meine ich 2. Ich sag das nicht einfach so. Der Captain ist von ihrer Offenheit beeindruckt und gibt ihr die 2 Stunden. Ob das Gespräch realistisch ist, ist bei einer Science-Fiction-Serie egal. Ich fand's toll. Unter Druck passieren spannende Dinge. Manche Menschen werden besser. Bei mir ist das so. Wenn du mich unbeschäftigt stillstehen lässt, drehen die kompletten Analysewerkzeuge in meinem Kopf sich nach innen und dann wird's schwierig. Mit einem 12-Stunden-Tag ohne Pausen geht's mir lange sehr gut. Das ist aber nicht unbegrenzt so. Und auch ich merke dann, wie langsam Risse in den Wänden auftauchen. Und nach einigen Wochen auf Warp 8 muss man Pause machen. Sonst gibt es strukturelle Schäden und Probleme. Auf Social Media habe ich mal ein wunderschönes Bild gesehen. Da stand, ein Diamant ist nur ein Stück Kohle, das niemals aufgegeben hat. Darunter ein Bild von einem strahlenden kleinen Diamanten mit einem Comic-Gesicht, wie er lächelt. Ich musste erst schmunzeln. Und dann dachte ich an die 15 Kollegen von dem Stück Kohle, die jetzt einen Burnout haben, weil sie dachten, man erwartet von ihnen, sich für ihren Job kaputt zu machen. Druck prüft dich, oder? Er verdichtet alles, was da ist. Deine Erfolge fühlen sich größer an, weil sie härter erkämpft sind. Deine Wahrnehmung ist erhöht und intensiver. Der Puls schneller. Er drückt aber auch auf die Haarrisse in der Fassade, auf die Stellen, die nicht ganz stabil sind. Und die Risse werden tiefer. Angst, Anspannung, Ticks, vielleicht Sodbrennen, kurze Lunte. Wir gucken uns 2 Seiten von Druck an. Die, die ihn aufbauen und die, die ihn erleben. Menschen, die mit Druck arbeiten, tun das, weil sie selbst Druck spüren und ihn weiterleiten. Das ist wie ein Blitzableiter. Oben kommt der Schlag mit Wumm rein, also gibt man ihn nach unten weiter. Das ist für dich selbst effizient und fühlt sich erstmal gut an, weil du den Druck nicht aushalten musst. Was es aber langfristig tut, ist, dass es Abhängigkeiten schafft. Wenn du Druck weitergibst, dann bist du abhängig davon, dass der andere die Aufgabe auch erfüllt. Sonst kriegst du ja mehr Druck von oben. Du gibst deinen Einfluss, deine Macht ab. Und das nagt genauso an den Nerven wie der Druck selbst. Ist nur zeitverzögert. Dann musst du nachfragen, warum ist da immer noch nichts passiert? Du musst dich nach oben erklären und du stehst zwischen allen Stühlen und keiner davon ist deiner. Wir geben Druck an Menschen weiter, denen wir zutrauen, dass sie es aushalten. Du kennst solche Menschen. Die wirken unzerstörbar. Sie sind stark, klug und haben scheinbar Lösungen für alles. Und du denkst, die stehen morgens auf und überlegen sich nur, welchen Berg sie heute wieder versetzen. Niemand ist so. Menschen, die Druck aushalten und erleben, tun das oft, weil sie glauben, sie müssen das. Was, wenn ich Nein sage? Bin ich dann überhaupt noch was wert? Kennst du das Gefühl, wenn jemand bei dir zu Hause den Rappel kriegt und anfängt aufzuräumen und sauber zu machen und zu schaffen? Und du hast dich gerade mal hingesetzt. Dann fühlt man sich faul und schwach und blöd. Der innere Impuls ist dann, super, jetzt muss ich auch was machen. Woher kommt das? Ich glaube, weil wir uns denken, unser Wert hängt an unserer Fähigkeit zu performen, unserer Fähigkeit zu leisten und zu arbeiten. Ich konnte mich am Anfang meiner Karriere nicht krank melden. Ich dachte immer, ja, aber du kannst ja keinen Gottesdienst ausfallen lassen oder eine Beerdigung, oh, um Himmels Willen. Irgendwann hatte ich Magen-Darm und ich konnte keine Beerdigung halten, physikalisch. Ich rief meine Kollegin an und entschuldigte mich frenetisch mit hochrotem Kopf, wie peinlich mir das sei und überhaupt. Ich rechnete mit Augenrollen oder sonst was. Und sie sagte, das tut mir leid, mach dir keine Sorgen, schick mir die Beerdigung, ich mach das. Die Angehörigen schrieben mir nach eine Mail und wünschten mir von Herzen gute Besserung. Normale Menschen verurteilen dich nicht, weil du krank geworden bist. Das machen nur Menschen, die mit ihrer eigenen Verletzlichkeit ein Problem haben, mit ihrem Selbstwert. Und die verdienen dein Mitleid, weil das ein trauriger und schlimmer Zustand in permanenter Angst und Anspannung ist. Druck verliert seine Macht, wenn du in deine Hände schaust und dir klar machst, wer die Autoschlüssel für dein Leben hat. Du. Du kannst Nein sagen, wenn du das möchtest. Das hat dann Konsequenzen. Vielleicht wirst du gefeuert. Vielleicht kündigt dir jemand die Freundschaft oder wird wütend. Aber du bist ein freier Mensch und du kannst Nein sagen. Wenn du dich also entscheidest, den Druck anzunehmen, beginnt deine Mission. Das ist ein bisschen wie bei Mission Impossible. Sind sie bereit, die Mission zu übernehmen, dann bla bla bla. Wenn du den Druck aber annimmst, dann hast du auch die Kontrolle. Und du bist in der Situation, weil du dem zustimmst. Dann ist es nicht mehr fremdbestimmt und angsteinflößend und bedrohlich. Ich hatte mal eine furchtbare Stelle. Dann war ich in der Supervision, die Tränen standen mir in den Augen, weil ich mich so ausgeliefert gefühlt habe. Der Chef war bösartig und jemand, der nur mit Druck arbeitete. Auch weil da nichts dahinter war, habe ich damals aber nicht erkannt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Es war einfach alles furchtbar und ich fühlte mich machtlos. Und die Supervisorin sagte, Herr Smith, Sie sind da, weil Sie das so wollen. Erster Impuls, ich möchte ihr mein Wasserglas ins Gesicht schütten. Auch weil sie recht hatte und das war nicht schön. Sie sagte, Sie sind da, weil Sie dem zustimmen. Sie können gehen, jederzeit. Keiner kettet Sie an den Schreibtisch da. Aber jeden Tag, den Sie da hingehen, tun Sie das, weil Sie sich dazu entscheiden. Nicht, weil jemand Macht über Sie hat. Sie gehören dem nicht. Und ab diesem Tag war die Stelle immer noch scheiße. Aber ich bin nicht mehr mit einem Kloß im Hals hingefahren. Ich habe meinen Mittelfinger fotokopiert, das Blatt zusammengefaltet und in meine Brusttasche gesteckt. Und immer wenn ich ein Gespräch mit diesem Vorgesetzten hatte, legte ich meine Hand auf meine Brusttasche und dachte mir lächelnd, wenn ich das möchte, hole ich diesen Zettel raus, leg ihn dir auf den Schreibtisch und gehe. Einmal fragte er, ob ich in Ordnung sei. Ich würde mir an die Brust fassen und ich grinste und sagte, ja, ist alles, wie es sein soll. Es gibt in der Bibel mehrere Geschichten zum Thema Druck. Jona im Bauch des Wals, Mose, der vor den Pharao treten soll und so weiter. Ich finde aber den für mich am meisten tröstenden Moment, Jesus im Garten Gethsemane. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Er soll hingerichtet werden und er weiß das. Er weiß, dass man ihn foltern wird und dass er am Ende qualvoll sterben wird. Seine Freunde liegen im Morgengrauen auf dem Boden. Sie schlafen noch. Und er kniet im Garten und spricht mit Gott in der kühlen Morgenluft. Das erste Glühen am Himmel. Nicht mehr Nacht und noch nicht Tag. Irgendwo im Dazwischen. Ich glaube, das ist für ihn der größte Druckmoment. Und Jesus vergisst kurz, wer er ist. Er vergisst, dass er der Sohn Gottes ist, dass die Dinge einen Sinn haben, dass er auferstehen und alle retten wird. Er ist ganz und gar Mensch. Und das Gefühl kennen wir. Wenn du so unter Druck stehst, dass es sich anfühlt, als hättest du die Betriebsanleitung verlegt. Du wuselst wie so ein kopfloses Huhn rum und wühlst, weil du eigentlich weißt, wie das alles geht. Aber irgendwie bist du nicht du selbst. Du erkennst dich gar nicht wieder. Und Jesus fragt, ob dieser Kelch an ihm vorübergehen kann. In diesen Momenten gibt es oft ein Gnadenfenster. Wenn Gott dir eine andere Option eröffnet, dich fragt, willst du auf diesem Weg weitergehen oder soll ich dich abbiegen lassen? Es sind Weggabelungen. Ein Gott, der Gnade hat, der dir auch die Option gibt, deine Erwählung zurückzugeben, wenn es nicht mehr geht. Es gibt nicht einen Plan für dein Leben, aber es gibt einen Gott und der geht auf jedem von denen mit dir. Druck ist kein Hammer, der die Risse aufbrechen soll. Druck ist eine Chance für Gnade. Ein Moment der Klarheit, wo du dich entscheiden kannst, ob du diesen Weg weitergehen willst oder abbiegen. Das liegt in deiner Hand. Und Gott steht hinter dir, egal wie du dich entscheidest.